Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Denn deine Beine hören niemals auf. Wir machen Giro, wir machen Giro.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Parallelwelten im Juni. Willkommen, Rick Zabel, der mir gegenüber aussieht, als würde er in einem Puff der 90er Jahre sitzen.
Ja, hallihallo. Ich bin vor einer Minute in meinem Hotelzimmer angekommen und ich bin gerade in Barcelona, im Motel One. Oder, wie mein Opa sagen würde, Motelone.
Da habe ich schon mal gute Werbung für Motel One gemacht, würde ich sagen. Also dieser Sessel sieht wirklich sehr zerlebt aus. Verlebt.
Ja, hier ist bestimmt schon einiges drauf passiert, aber ich finde es immer wieder witzig, mein Opa Manni, wenn der seine Sprüche raushaut, Motelone damals. Ich war in Berlin im Hotel in Motelone. Und gut war auch, als jetzt haben wir den Radsport-Kontext direkt wieder hergestellt. Seitdem GCN, seitdem es die App nicht mehr gibt, schaut man ja Radsport auf der Discovery-App oder Discovery Plus, was auch immer. Und ich habe ihm letztens irgendwas von einem Rennen erzählt und sagt er, ja, weiß ich doch. Ich schaue doch immer alles auf Discover. Und ich war so, wo schaust du? Na, auf Discover hier. Hat mir das auch eingestellt. Ich lieb's alles daran.
Ja,
hallo
aber
aus Barcelona.
Es gibt aber tatsächlich auch ganz viele Marken, bei denen ich bis heute nicht genau weiß, wie man sie ausspricht.
Zum Beispiel?
Jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein.
Wizen. Ich spreche das nämlich mit einem Doppel-Y vorne.
Genau, Wizen. Ich weiß noch, Fila, wusste ich früher nicht, dass es Fila heißt, sondern dachte halt Filz.
Ja.
Aber mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein.
Sagst du Nike oder Nike?
Ja, du hörst gemischtes Hack, ne? Ich sag eigentlich Nike, glaube ich.
Ich sag immer Adidas.
Adidas? Nee, ich glaube, ich habe immer Nike gesagt und habe mir dann irgendwann Nike angeeignet. Weil es alle gesagt haben.
Aber was ist denn richtig? Nike ist richtig, ne?
Nike anscheinend, weil wegen der Siegesgöttin Nike und deshalb ja nicht kein stummes okay. E.
Whatever, lass uns hier kein unbezahltes Namen-Werbedrop machen, sondern Tanja Ehrer befindet sich noch zu Hause, denn dein Vater hat noch Französisch. Das war die Begründung, warum wir jetzt Podcast aufnehmen können.
Genau, ich gehe morgen auf eine Beerdigung, bin deshalb auf dem Weg in die Heimat und dementsprechend habe ich mich für den Abend angekündigt und habe gesagt, wir können heute keinen Podcast mehr aufnehmen, wenn du nicht morgens kannst. Jetzt hat mein Papa aber Französischunterricht heute Abend und ich darf eh nicht vor 9 Uhr aufschlagen, deshalb passt es jetzt ganz gut.
Danke an die französische Sprache, dass wir jetzt noch Podcast aufnehmen können. Mega geil, ich freue mich. Tanja, ich sag's dir ganz ehrlich, bei mir waren die letzten Tage so verdammt wild, dass ich seitdem Giro d'Italia, seitdem der zu Ende ist, habe ich mir, also von der Radsportwelt, ich hätte ein bisschen Urlaub davon, sagen wir es mal so. Deswegen, du musst mich auf jeden Fall komplett abholen, was alles so passiert ist. Und ich habe im Gegenzug dafür die wilde Road to Wembley Story. Und alles Weitere, was so passiert momentan.
Ja, warte, bevor...
Es kracht komplett. Es geht drunter und drüber. Ich habe fast einen Burnout, aber einen positiven.
Also bevor wir direkt einsteigen mit dem Diss an dich, muss ich eigentlich checken, ob du jetzt mittlerweile was... Hast du jetzt mittlerweile eine Datei hochgeladen?
Wohin?
Bei Strava?
Ja, habe ich.
Okay. Ich war schon ich wollte natürlich gucken, wie viel Zug seid ihr gefahren, wie viel seid ihr insgesamt gefahren. Und das Einzige, was daran schade ist, dass du jetzt was hochgeladen hast, ist, dass bevor du die letzten Fahrten hochgeladen hattest, sah dein Training der letzten 5 Wochen aus wie so ein perfekter Parabelwurf oder eine Wurfparabel. das hast du natürlich jetzt leider zerstört. Aber du hast die 10.000 geknackt, Mitte des Jahres. Und natürlich jetzt auch ein paar wilde...
Jetzt habe ich erst 10.000?
Ja.
Boah, ist aber schlecht.
Ja, der Juni ist aber auch noch nicht zu Ende.
Okay, ja stimmt, ich hätte eigentlich noch einen Monat. Aber gut, 5.000 fahre ich auch nicht mehr.
Ja, das stimmt.
So viel kann ich jetzt schon sagen, 30.000 werden es dieses Jahr nicht.
Das stimmt. Aber ich wollte mir eigentlich deine, ja gut, das sind ja wirklich wilde Fahrten, die du da hochgeladen hast.
Ich kann euch mitnehmen, ich kann euch komplett mitnehmen durch die Story. Wollen wir?
Genau,
wollen
dann fang doch mal, weil es mich auch, bei mir ist ja im Vergleich zu dir nicht viel passiert. Ich habe einfach wieder sehr viel Zeit auf der Couch verbracht, habe mich ein bisschen dazu gezwungen zu lernen. Ansonsten ist in meinem Leben nichts passiert. Aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt durch deine Stories. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt durch Unbound Gravel. Aber da steigen wir, genau, da steigen wir später noch ein. Und dann fangen wir doch erstmal mit deinem Roadtrip an. Oder wie du sagen würdest?
Roadtrip.
Wir müssen übrigens aufhören mit diesem Witz irgendwie. Ja.
Der nimmt Überhand. Ja, ja. Ich sag's dir ganz ehrlich. Du hast mich zum Mobbing-Opfer gemacht.
Ja, ich merke auch, ich freue mich natürlich.
Du mir einen Sprachfehler andichtet. Einen englischen Sprachfehler hast du mir angedichtet.
Ja, ich freue mich natürlich auch ungemein, dass es mittlerweile jetzt halt auch so Wellen schlägt und so ein Running Gag geworden ist. Und so ein Running Gag, dass die Leute das auch kommentieren. Und ich kichere trotzdem jedes Mal schelmisch in mich rein. Und denke dann aber, man muss auch aufpassen, dass es nicht zu fies wird. Und dass es nicht Überhand nimmt.
Also. Road to Wembley. Wir gehen rein. Ich habe die Woche davor erstmal liebe Grüße an meinen guten Freund Basti Schönenbeck, der mir das klar gemacht hat, der mir einfach aus dem Nichts geschrieben hat. Sag mal, würdest du gern zum CL-Finale gehen, also zum Champions-League-Finale in London, in Wembley Stadium, weil mein Fußballverein Borussia Dortmund hat gegen Real Madrid im Champions-League-Finale gespielt. Muss man ja vielleicht in so einem Radsport-Podcast auch erklären. Für die Nicht-Fußball-Interessierten. Und ich dachte mir so, ey, da wird auf jeden Fall ein krasser Traum für mich in Erfüllung gehen. Da sage ich doch nicht nein. Das heißt, der hat einen Connect hergestellt. Und EA Sports hat dann Tickets geklärt. Zwei Stück. Genau, EA Sports. It's in a game. Und der einzige Deal war so, dass ich natürlich so irgendwie das ein bisschen festhalten soll, dass ich da war. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich bin ja jetzt eh arbeitslos. Ich kann einfach mit dem Rad dahin fahren. Ich habe aber Zeit jetzt. Und da muss man wieder sehen, also die Idee war auch richtig cool. Aber ich bin halt am Sonntag, war meine Karriere zu Ende bei Rund um Köln. Und Montag war so der Katertag. Dienstag ist auch so dahin geplätschert. Und so Mittwochabend gegen so 11 Uhr hatte ich dann einen Nervenzusammenbruch, weil ich mir dachte, ich muss morgen früh einfach losfahren nach London. Und mein Kumpel Norbert ist schon gekommen und ich hatte noch nichts vorbereitet. Aber liebe Grüße erstmal an den Thomas von Capsuled, der so geile Biketaschen macht gerade. Ich glaube, die gibt es noch gar nicht. Aber stay tuned, also die kommen auf jeden Fall bald raus.
Man merkt hier, Rick Zabel ist seit einer Woche Privatier und macht hier schon seit 5 Minuten jetzt
nichts. Alles unbezahlt, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich, alles unbezahlt.
Name-Dropping.
Ohne Scheiß, glaubst du mir oder nicht, ist alles unbezahlt. Ist alles unbezahlte Werbung. Es war einfach nur, dieser ganze Trip war begleitet von gutem Karma und ganz, ganz viel Glück, weil es war wirklich so, diese Tickets sind irgendwie reingeflattert, dann kam diese Anfrage von den Taschen, ob ich die mal austesten will, vom Thomas, und ich war so, ey, ich will literally nächste Woche einen Bikepacking-Trip machen. Ich habe zwar noch Taschen, aber ja, wenn du mir welche rumschickst, probiere ich die super gerne aus. Und naja, egal. Long story short, Mittwochabend haben wir bis sehr spät abends noch alles vorbereitet, haben irgendwie so auf Strava noch so eine Route zusammengeschustert und das war halt wirklich kein Scheiß. Der einzige Plan war halt, keinen Plan zu haben. Das Einzige, was wir noch gemacht haben, war sozusagen das Intro zu drehen vom Stadion zu dem Video. Und mein Kumpel Norbert wohnt in Unna, das heißt, ich bin halt nachmittags dahin gefahren, hab den abgeholt, wir haben das Intro gedreht, abends zurück, alles vorbereitet für den Tag und sind am nächsten Tag, wie es immer so ist, ja Digga, wir stehen ganz, ganz früh auf und fahren richtig früh los und haben wir vom ganzen Tag was. Realität war dann, wir sind um 10 Uhr losgefahren, also nicht ganz, ganz früh. Und dann sind wir eigentlich gut durchgeballert, das waren so knapp 140 Kilometer, das war das erste Stück. Und die Gesamtstrecke wären so 600 gewesen. Und wirklich so nach 100 Kilometern, nach 120 Kilometern hatte ich so richtig gute Beine. Wir sind über Mönchengladbach, über die holländische Grenze gefahren. Dann ein Stück in Holland, dann über die belgische Grenze. Und genau da, wo ich so wirklich in Peak-Stimmung war, wo wo ich so das erste Mal, glaube ich, Ultracycling für mich entdeckt habe, wo ich so vom Mindset war so, yo, jetzt 200 Kilometer am Kanal in Antwerpen, nochmal gleich was essen und dann fahren wir in die Nacht rein. Ich habe noch Lichter besorgt. Ich war so, wir fahren die ganze Nacht durch, dann sind wir morgen früh an der Fähre und dann sind es einfach nur noch 150 Kilometer nach London. Ey, voll geil. Wir fahren das an einem Stück durch, mega. Und genau wo ich so in dieser Stimmung war, war so Norbert, Digga, ich bin so am Arsch, ich kann nicht mehr. Und dann war ich erst so 10 Minuten lang richtig sauer, weil ich halt auch so, nee Mann, das ist doch voll cool, wenn wir das jetzt an einem Stück durchfahren. Und man muss halt einfach sagen, Norbert ist super fit, aber in den letzten Wochen nicht allzu viel auf dem Rad gewesen. Und dann war halt nach 140 Kilometer auch so nicht, ich will nicht sagen Hungerast, aber der war dann halt einfach schon platt. Und wenn du schon ein bisschen kaputt bist, dann ist jetzt die Vorstellung, komm, wir fahren noch 450 Kilometer. Vielleicht nicht so die allerschönste und angenehmste.
Man muss aber auch mal kurz dazu sagen, die regelmäßigen Hörer des Podcasts kennen die letzte Ausfahrt, die du mit Norbert hattest, wo er irgendwann im Wald war, um sein Geschäftchen zu verrichten.
Ah ja, stimmt.
Das heißt,
war im Winter, 4 Stunden.
Ich wollte gerade sagen, das heißt, dir sollte schon klar gewesen sein, dass du wahrscheinlich mit Norbert nicht unbedingt 500 Kilometer durchknallst.
Ja, also wir müssen sagen, wir haben ja schon, falls für uns nicht ausgeschlossen, mal ein Stück den Zug zu nehmen. Und das war dann die Situation, ich hatte halt gerade richtig Bock, wir sitzen da, haben eine Pizza zusammen gegessen und ich war so, Norbi, kannst du wirklich nicht mehr? Und er war so wirklich so, nee Mann, ich brauche eine Pause. Also ich will halt auch nicht komplett da leer ankommen und ich bin eigentlich jetzt schon leer, ich weiß einfach gar nicht, wie ich es schaffen soll. Und dann kam der Moment, wo ich mir auch dachte, Junge, du bist auch kein Profi mehr. Jetzt kein falscher Ehrgeiz hier. Wenn wir einfach jetzt mal den Zug ein Stück nehmen, sind wir auch eher in London und ich habe viel mehr von der Experience, anstatt da irgendwie Freitagabend spät anzukommen. Das heißt, dann haben wir uns wirklich dazu entschlossen, ich glaube nach 140 Kilometern, 150 Kilometern irgendwie so den Zug zu nehmen. Und es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Wir haben dann auch gesagt, wir haben erst kurz überlegt, nehmen wir das mit rein in die Story, cheaten wir komplett und tun so, als wenn wir es durchgefahren wären oder gehen wir damit transparent um. Dann habe ich, aber auch gesagt, nee, das ist schon witzig, dass wir den Zug nehmen. Kann man jetzt halten von dem, was man will, aber wir haben es halt wirklich als einen Urlaubstrip gesehen und nicht als sportliche Challenge. Und dann sind wir ja kurz hinter der holländischen Grenze, als wir in Belgien waren, in den Zug gestiegen und sind halt so 2, 2,5 Stunden, glaube ich, Zug gefahren bis nach der Panne. Dann sind wir da abends angekommen um 9:30 Uhr. Und haben uns richtig gefeiert, weil wir dann während der Zugfahrt haben wir noch eine Fähre gebucht, die am selben Abend ging. Und dann war halt einfach so, ey krass, wir sind heute erst um 10 Uhr losgefahren. Wir sind in Deutschland ein Stück gefahren, in Holland, in Belgien, fahren jetzt gleich in Frankreich ein Stück und sind einfach heute Abend noch in England. Wie cool. Sind wir also unserem Ziel komplett nah schon.
Es passt aber auch dazu, dass wir beide ja so eine Aversion gegen Belgien entwickelt haben. In unserer Radsportzeit, dass du einfach sagst so, nee, Belgien skippen wir lieber, da fahren wir Zug. Ich fahre jetzt nicht freiwillig in Belgien Fahrrad.
Das war wirklich, wir waren so 10 Kilometer in Belgien an der belgischen Grenze und ich habe geschaut, was so die nächste Bahnstation wäre. Und dann habe ich mir auch nochmal die Strecke, als wir Mittagessen waren, habe ich mir das angeschaut und war so, okay, wir fahren einfach jetzt komplett am Kanal entlang. 200, 250 Kilometer durch Antwerpen, dann von Antwerpen nach Brügge. Da war ich so, okay, das ist auch schon hart langweilig, die Strecke. Und dann, das hat der Entscheidung dann auch geholfen zu sagen, nee, lass das Stück skippen, das ist einfach zum Fahrradfahren das Langweiligste. Und dann sind wir in Depana ausgestiegen, kurz vor der französischen Grenze, sind dann losgefahren, haben noch voll viel Zeit verplempert, weil wir da noch ein Video gemacht haben, angehalten, beim Grenzübergang hier und da. Und da hat man einfach gesehen, dass wir uns wirklich nicht gut vorbereitet hatten, weil wir sind einfach nach Dünkirchen gefahren, weil wir die Fähre von Dünkirchen gebucht hatten. Und dann hat es langsam so angefangen zu nieseln und wir waren in Dünkirchen am Ortseingangsschild. Und dann war ich so, yo, ich guck mal kurz auf die Fähre, wo ist denn die? Und dann schaue ich und dann war ich so, ey, Dünkirchen Fähre ist nicht gleich Dünkirchen Fähre. So, die Fähre ist einfach noch so 25 Kilometer hinter Dünkirchen, einfach in so einem Industriegebiet. Und dann ist es halt stockdunkel geworden. Es war 10:30, 23:59 Uhr sollte die Fähre gehen. Und laut dem Papier sollte man ja so 2 Stunden vorher da sein, um in Ruhe einzuchecken, aber eine Stunde vorher spätestens. Das heißt, wir hatten so eine halbe Stunde für 25 Kilometer und wir waren so, ja, das schaffen wir nie. Dann sind wir aber natürlich trotzdem erstmal auf gut Glück da losgefahren. Wir hatten kompletten Gegenwind, es hat richtig angefangen zu regnen, Dünkirchen ist ja auch komplett am Meer, es war so richtig, richtig Sturm. wir waren pitchnass. Und dann sind wir da halt um eine halbe Stunde oder so vor der Abfahrtszeit, wir haben halt eine knappe Stunde gebraucht für die 25 Kilometer oder vielleicht ein bisschen weniger, 50 Minuten, 45 Minuten irgendwie so. Und dann kamen wir da um 11:30 an und es war wirklich am Anfang der erste Part durch die Stadt ging noch, aber so die letzten 12 Kilometer war so komplett Hafengelände, Chemiegeruch, Schienen, ja einfach so, wie man sich so einen großen Hafen vorstellt. Und das war richtig scary. Da meinte Norbert auch so, ey, wenn du einen umbringen willst, so hier ist der Spot, so hier bekommt es keiner mit.
Ich bin auch noch nie in Dünkirchen zur Fähre gefahren und dachte mir, ne, hier ist so schön, da würde ich gerne mal Fahrrad fahren. Noch nie. Das ist so, ey. Man hat so 1:1 fühlt man sich so zu so der Soldat James Ryan Bilder erinnert. Überall sind ja auch diese Bunker und irgendwie ist alles nur platt und karg. Also ja, es gibt schönere Orte auf der Welt.
Auf jeden Fall kommen wir halt an dieser an diesem Fähreingang an, wo erstmal die Pässe gecheckt werden und ob man noch die Fähre gebucht hat und alles. Und wir kommen da an und der Typ sagt dann einfach nur so, Jungs, ihr habt Glück gehabt, die Fähre hat eine halbe Stunde Verspätung, ihr könnt noch einchecken. Und das wäre wirklich der Punkt gewesen, wenn das nicht gegangen wäre, dann waren wir so 20 Kilometer von der Stadt weg, wo auch die Hotels waren. Wir waren pitchnass und es war kalt, es war halt arschdunkel. Und dann hätten wir einfach zurückfahren müssen, ohne zu wissen, wo wir halt pennen. Und da war wirklich, also da war wirklich die Stimmung so am Lowpoint und dann war so, ey geil, wir kriegen die Fähre. Dann sind wir halt da drauf, haben uns erstmal umgezogen, trockene Sachen an. Ich hab voll gefroren. Dann haben wir da erstmal schön auf der Fähre Fish and Chips gegessen. Und dann haben wir uns da wie wirklich die letzten Menschen einfach in die Ecke gelegt. Die Fährüberfahrt war so 1,5-2 Stunden und ich bin dann nach einer Minute eingeschlafen, war komplett fertig. Ich hab dann auf dem Boden geschlafen und es war so wie das bequemste Bett, so kaputt war ich. Und dann wurden wir irgendwann von diesen Fährmitarbeitern geweckt, weil die gesagt haben, Jungs, wir sind in Dover, aufstehen. Und dann sind wir halt aufs Rad, dann war es halt, ich glaube 2:30 morgens und dann war so, okay, jetzt irgendwie auf gut Glück ein Hotel in Dover an der Fähre. Und dann haben wir so 5 Hotels abgeklappert und die haben alle gesagt, nee, ist zu, nee, ist zu, nee, ist zu. Und dann das Letzte, was sozusagen auf dem Weg war, wo ich dann Norbert schon vorbereitet habe, so, Junge, ich habe geschaut, die nächsten 5-6 Stunden soll es trocken sein, wenn wir jetzt hier kein Hotel bekommen, uns bleibt halt nichts, in 2,5 Stunden wird es hell, dann müssen wir halt jetzt durchfahren. So, wir haben Licht am Rad, dann ist es halt so. Und das letzte Hotel hat dann gesagt, yo, 120 Pounds die Nacht, ihr könnt noch ein Zimmer haben mit Frühstück für morgen früh. Das war sogar auch eigentlich ein ganz schönes Hotel. Und dann sind wir da halt um 3 Uhr nachts todmüde ins Bett gefallen, haben erstmal ein paar Stunden geschlafen, nächsten Tag gefrühstückt. Und sind dann losgefahren und dann, ich glaub, und das, dann haben wir auch das Spiel veröffentlicht, wo du geschrieben hast, ich würde gerne die Strava-File sehen, weil dann war es exakt so, wir haben uns den Tag davor, haben wir die ganze Zeit gesagt, yo, aber das letzte Stück fahren wir auf jeden Fall nach London, das letzte Stück fahren wir auf jeden Fall, das sind 150 Kilometer in England, das ist voll cool, das fahren wir auf jeden Fall. Und dann sitzen wir jetzt beim Frühstück und der Regen peitscht so gegen die Scheibe, es war so richtig windig, ich habe so ganze Zeit Regenradar gecheckt und war so, das ist einfach den ganzen Tag so hier. Es ist einfach den ganzen Tag Regen und Sturm. Und da war ich so, ey Norbert, oder, ich habe mir geguckt, um 12 ist so ein kleines Fenster, da soll es mal eine Stunde nicht regnen. Oder wir fahren hier die Scenic Route, das sind so 12 Kilometer nach Folkestone, zum nächsten größten Hauptbahnhof. Das geht hier alles so an den Klippen entlang, das sieht richtig schön aus. Und dann setzen wir uns da in Zug und fahren bis zu einer großen Haltestelle vor London. Das wäre wenigstens das letzte Stück, da nach London reinfahren. Und waren wir so, dann haben wir das sofort selber so gerechtfertigt, so, ja, mit dem Wetter, ja, okay, so können wir es machen, so machen wir es. Dann haben wir das halt gemacht, 12 Kilometer gefahren an der Küste, ein bisschen Videos gedreht auch, das sah auch richtig cool aus. Und also das war wirklich schön. Dann in den Zug rein, dann so gefahren und während der Zugfahrt wurde das Wetter halt immer schlechter und schlechter. Und dann haben wir uns so während der Zugfahrt einfach dazu entschieden, so, ja, oder wir fahren zu King Cross einfach durch zum Hauptbahnhof London so. Also jetzt, ob wir jetzt noch 30 Kilometer fahren oder nicht, das macht jetzt den Brand auch nicht mehr fett, so weißt du. Und dann sind wir halt wirklich bis zum Hauptbahnhof durchgefahren, da ausgestiegen, haben dann geschaut, ob wir irgendwo ein Hotel finden, haben wieder auf den letzten Drücker ein Hotel gebucht, sind erstmal dahin gefahren, haben uns umgezogen, weil wir auch pitchnass waren, haben dann warm geduscht, haben uns wieder angezogen, Taschen vom Rad und dann sind wir halt wirklich wie die Touris so, jo, jetzt machen wir Sightseeing mit dem Rad, weil dann nachmittags das Wetter endlich mal besser wurde. Dann sind wir halt mit dem Rad durch London gefahren, haben wir Sightseeing gemacht am Big Ben, London Eye, ja, die ganzen ikonischen Sachen, die halt so gut zu erreichen sind. Ich hatte noch einen Platten in London.
Ja, das wollte ich nämlich fragen, weil also ich bin in London bisher noch nie weit gekommen, ohne einen direkten Platten zu haben. Und ich habe ja im Vergleich zu dir nicht so viel Plattenpech, würde ich sagen.
Ja. Ja, mich hat es wieder erwischt, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Aber ich muss sagen, wir haben in London alles mit dem Rad gemacht, also entweder mit unseren Rädern oder mit den Lime-Bikes. Nicht einmal Taxi gefahren, nicht einmal Bus.
Und wie seid ihr zum Stadion? Seid ihr mit den Rädern zum Stadion? Nee.
Ja, ganz genau. Also pass auf, wir haben der offizielle Fanpunkt vom BVB war am Hyde Park. Das heißt, wir haben am Hyde Park ein Hotel gebucht. Da sind wir sind halt dann Freitag nachmittags angekommen, sind mit dem Rad vom Hauptbahnhof ins Hotel gefahren, haben uns wie gesagt umgezogen, geduscht, sind dann abends nochmal los, haben Sightseeing gemacht, sind dann Freitagabend los mit der Fanszene in den einen oder anderen Pub. Auch witzig, bei so einem Bikepacking-Trip nimmt man ja nicht so viel mit. Das heißt, wir sind mit Jogginghose los und die wollten uns einfach mit der Jogginghose nicht in diesen Pub lassen. Das heißt, dann sind wir da rumgegangen, um irgendwelche ja, normale Hosen, Stoffhosen, Jeans zu finden, aber es war halt einfach 11 Uhr abends schon. Dann sind wir halt in irgendeinem, im Chinatown, sind wir dann in irgendeinen Souvenirshop gegangen, die halt Hosen für uns hatten, die uns auch maximal abgezogen haben mit 50 Pounds für eine Hose. So, weißt du, für so eine richtige Billo-Hose. Naja. Und dann sind wir wieder, dann wollten wir endlich in den Pub gehen und dann machen die da auf einmal ID-Check und alles. Und ich war so, ja, meinen Reisepass habe ich im Hotel gelassen. Ich gehe ja nicht mit meinem Reisepass feiern, so, dann kann ich das Land nicht verlassen, wenn ich den verliere. Ich hatte aber keine ID dabei. Und dann war so, Norbert ist rein und zu mir meinten die so, ja, keine Chance. Und auch wenn es mir jetzt unangenehm ist, das zu sagen, dann musste ich ein bisschen Connections spielen lassen an den einen oder anderen BVB-Fan, den ich drin kannte. Und dann haben die den Manager so lang belabert, ja, das ist Rick Zabel, der ist mit dem Fahrrad hingefahren, dass sie mich reingelassen haben. Und dann sind wir da drin, da hatten wir einen guten Abend da drin, haben halt nächsten Tag, sind dann ins Bett gepennt, nächsten Morgen aufgestanden und dann haben wir gesagt so, jetzt fahren wir die letzten 12 Kilometer zum Stadion, filmen sozusagen die Ankunft und dass wir da sind und dann hatten wir sozusagen für diese Nacht, also für den Samstag auf den Sonntag, hatten wir ein Hotel am Stadion gebucht.
Ah, okay. Also da habt ihr dann eure Fahrräder abgestellt.
Genau, wir haben die Räder im Hotelzimmer abgestellt. Und das meine ich jetzt. Jetzt kommt wieder der Punkt, mit wie viel Glück kann man haben. Also BVB-Fans, die kein Ticket bekommen haben, ich bin durch, sorry. Jetzt müsst ihr stark sein. Wir sind zum Hyde Park gefahren. Das war der offizielle Fantreffpunkt, weil wir da noch den einen oder anderen Freund sehen wollten und quatschen wollten. Und während wir da halt so stehen, kurz bevor wir dann zum Stadion aufbrechen wollten, das letzte Stück fahren, kommt jemand angejoggt und guckt so und sagt so, ey, ihr seid doch die mit dem Rad hier hingefahren sind, oder? Ich so, ja, genau, das sind wir. Oh, mega. Habt ihr Tickets? Ich so, ja, ich hab eins, aber mein Kollege Norbert nicht, weil, jetzt kommt's, ich hab 2 Tickets gehabt, aber es gibt eine Person, die ist mit Abstand der allergrößte BVB-Fan, den ich kenne, das ist Patty, eine gute alte Freundin von mir, hat eine Dauerkarte, seitdem die 14 ist. Und als ich wusste, dass ich 2 Karten für das Finale bekomme, war für mich klar, ich nehme Patty damit hin. Und deswegen auch mal großer Props an Norbert, dass der, obwohl er wusste, er hat kein Ticket, trotzdem mit mir mitgefahren ist und mich supportet hat.
Ich wollte gerade sagen.
Auf jeden Fall stehen wir da und ich sage so, ja, ich habe ein Ticket, aber Norbert nicht. Und er sagt, yo, willst du ein Ticket haben? Und dann war ich so, Digga, ernsthaft? Und so, ja klar, machen wir klar, kriegen wir hin. Auf jeden Fall hat mir jemand vom BVB, ein Offizieller vom BVB ist da vorbeigekommen und sagt, Jung, wenn ihr noch ein Ticket braucht, hier, kannst ein Ticket haben, gar kein Problem. Dann haben die Norbert ein Ticket noch klar gemacht, den Morgen vom Spiel. Ja, und dann hatte ich für Party und für Norbert ein Ticket. Und dann sind wir zu dritt, also Norbert und ich auf unseren Rennrädern und Party auf dem Lime-Bike, sind wir zum Stadion gefahren, haben da sozusagen das Ankommen gefilmt, sind dann zum Hotel gefahren, haben dann nochmal gechillt ein bisschen, sind dann abends zum Spiel. Ja, was leider verloren gegangen ist, das war so der einzig kleine blöde Punkt an dem Wochenende. Und haben dann auch beim Spiel wieder Leute kennengelernt, die uns auf eine Aftershow-Party eingeladen haben. Dann sind wir dahin gefahren und dann sind wir nächsten Morgen aufgewacht. Und dann waren wir in London und bis dann hatten wir alles geplant. Und dann hat die Realität so richtig reingehittet.
Naja,
dann so,
du hast jetzt ungefähr schon jung. In jedem zweiten Satz gesagt, da haben wir gemerkt, dass wir schlecht geplant haben. Da haben wir gemerkt, dass wir wenig geplant haben. Und jetzt sagst du gerade, ja, bis dahin haben wir geplant und jetzt fängt der ungeplante Teil an.
Ja, ich sag mal so, bis dahin sind wir gut ohne Plan durchgekommen. Und dann war aber so dieser Moment, ich bin morgens im Bett wach geworden, ich war noch so komplett beseelt von der Erfahrung und war so, yo, schade, dass das Spiel verloren gegangen ist, aber trotzdem BVB, mega geile Champions-League-Saison gespielt, voll krass, wie die auch das Finale gespielt haben, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Also wer es gesehen hat, wenn die in der ersten Halbzeit halt ein oder zwei Dinger machen, dann können die das halt gewinnen, ne? Und ich glaube, das war halt auch, warum das so bitter war, dass es dann verloren gegangen ist. Aber egal, trotzdem super stolz, BVB-Fan zu sein und dabei gewesen zu sein. Aber auf jeden Fall liege ich halt morgens, Sonntagmorgens mit so einem leichten Kater im Bett und denke mir, okay, jetzt erstmal wach werden und schauen, wie wir zurückkommen. Und dann so, okay, Flüge alles ausgebucht oder übelst teuer, alles über 1000 Euro das Ticket. Eurostar ging 8-mal am Tag, jedes einzelne Ticket ausgebucht. Und dann ist uns halt irgendwann klar geworden, okay, die einzige Möglichkeit zurückzukommen ist genauso nervig, wie wir hingekommen sind. Jetzt wieder nach Dover zurückfahren, wieder mit der Fähre und dann stehen wir halt in Dünkirchen und wissen nicht, wie wir von da nach Hause kommen.
25 Kilometer weg von Dünkirchen.
Ja, ey, und da war wirklich, da war meine Stimmung so richtig am Tiefpunkt. Dann habe ich auch gesagt, komm, ich aktiviere die Community. Hier wird schon irgendjemand sein, der uns mitnimmt. Dann habe ich ja die Story gepostet, ob wir eine Mitfahrgelegenheit bekommen. Und tatsächlich kam der ein oder andere gute Vorschlag, aber es war immer so, dass ich angerufen habe und wir waren halt so, wir haben halt ausgeschlafen, waren ein bisschen spät dran und die zwei, drei Leute, die ich kannte, die uns das angeboten hatten, waren so, yo, hättest du eine Stunde früher Bescheid gesagt, hätten wir euch mitgenommen, wir sind jetzt schon auf der Autobahn. Und da war ich so, ah, verdammt, Mist. Naja, dann wollten wir halt mit der Metro zum Hauptbahnhof fahren, hat sich herausgestellt, man darf Metro nicht mit dem Rennrad fahren oder mit dem Rad im Allgemeinen. Das heißt, das muss man auch mal sagen, das Wembley Stadium ist halt so weit weg von der Innenstadt. Also London ist halt einfach eh riesig, aber das Stadion ist halt logistisch echt kacke gelegen, wenn du in der Stadt eigentlich sein willst. Naja, dann sind wir erstmal 14 Kilometer London Stadtverkehr. Am Sonntag früh haben wir uns den gegönnt, um dann zum Hauptbahnhof zu kommen. Und dann sind wir da angekommen und haben natürlich den Zug, um die 14 Uhr Fähre zu bekommen, um 3 Minuten verpasst. Dann mussten wir erstmal eine Stunde da am Hauptbahnhof rumhängen. Dann war schon klar, okay, wir kriegen erst die 16 Uhr Fähre. Das heißt aber, wir sind auch erst um 19 Uhr in Dünkirchen erst. Und dann haben wir alles geschaut und es wäre alles darauf hinausgelaufen, dass wir um 10:30 irgendwann in Brüssel Midi am Bahnhof gestanden hätten und von da wäre halt nichts mehr gegangen. Und da hätten wir nochmal eine Nacht Hotel nehmen müssen, alles nervig, wir wollten nur noch nach Hause. Da war die Stimmung auch mal kurz wieder am Tiefpunkt und dann habe ich zu Norbert gesagt, Norbert, wir sind unseres Glückes unser eigener Schmied. Wir werden ja wohl jetzt nicht die einzigen BVB-Fans sein, die da an der Fähre stehen. Ich kläre uns an der Fähre eine Mitfahrgelegenheit. Wenn da 100, 200, 300 Autos stehen, irgendjemand wird uns schon mitnehmen. Auf jeden Fall kommen wir dann an der Fähre an, erstmal kurz auf Toilette gegangen, auf dem Parkplatz umgeschaut, wer hat ein großes Auto, wo könnten wir reinpassen? Und ich sag's euch ungelogen, während wir schauen oder während ich über diesen Parkplatz so schaue und meinen Blick streifen lasse, höre ich nur so, hey, seid ihr nicht die, die mit dem Rad hier hingefahren sind? Und ich guck so und ich sehe nur so, weißer Viano, 3 Leute, 2 Plätze auf der Rückbank frei, Kofferraum komplett leer. Ich so, ja, genau die sind wir. So ein bisschen Smalltalk mit denen gehabt. Und dann so, Leute, ist mir ein bisschen unangenehm, das zu fragen, aber wo müsst ihr hin? Könntet ihr uns vielleicht mitnehmen? Und dann waren die so, ja, wir müssen nach Mönchengladbach. Ich so, yo, perfekt, ey. Könnt ihr uns mitnehmen? Und dann halt liebe Grüße an Britta, an Annika und an Thomas, weil die haben uns dann nämlich mitgenommen bis nach Mönchengladbach zum Hauptbahnhof. Und dann bin ich das letzte Stück. Also da hatten wir Mitfahrgelegenheit von Dünkirchen bis Mönchengladbach und dann das letzte Stück Mönchengladbach-Köln bin ich dann mit dem Zug gefahren und dann die letzten 5 Kilometer Köln-Ehrenfeld bis zu mir nach Hause bin ich wieder mit dem Rad gefahren. Also kann man jetzt mal, um mal so komplett alles zusammen, kann man sagen, die Reise hin und zurück waren so 1200 Kilometer und ich würde sagen, wir sind so 200 Kilometer davon mit dem Rad gefahren.
Und mehr Glück als Verstand, aber wie Rick Zabel sagen würde...
So komme ich immer durch mein Leben.
Wir sind des Glückes unser eigener Schmied. Das ist auf jeden Fall auch wieder eins der Sprichwörter. Das kommt wieder ins Sammelalbum.
So nehme ich. Oh. Das war die ganze Road to Wembley Story, Leute.
Ja, die hat jetzt
die
auch
interne.
Die hat jetzt auch nur 21 Minuten gedauert, ne?
Ja, sorry dafür, aber
nein.
Wer mich kennt, der weiß, ich kann Geschichten nicht kurz halten, leider.
Ja, das stimmt allerdings. Aber wie gesagt, ich habe mich... sehr gut unterhalten gefühlt das ganze Wochenende über und habe mich immer wieder gefreut, wenn du abends ein Video hochgeladen hast oder ein Reel hochgeladen hast, von dem her alles richtig gemacht und das ist ja auch das Schöne, was man dann ja manchmal zweifelt man ja so ein bisschen an Social Media, vor allem wenn man sich zu viel in Kommentarspalten rumtreibt. Aber so merkt man dann halt manchmal anhand der Communities und was da möglich ist, dass es doch einfach immer auch einen positiven Aspekt gibt mit diesem ganzen Social Media Spaß.
Ja, und ich habe das jetzt alles auch so flapsig und lustig erzählt, aber man muss halt wirklich auch sagen, ich bin super dankbar und ich weiß auch, dass es wirklich schlecht geplant war und wir viel Glück hatten, aber ich bin super dankbar, dass das alles so geklappt hat. Aber ich glaube auch ein bisschen daran, dass wir sind halt wirklich da mit guter Laune hingefahren, wir gehen offen auf die Leute zu, wir quatschen, genauso waren ja auch die Videos und ich glaube, deswegen hat das auch ein bisschen Fahrt aufgenommen und ist ein bisschen viral gegangen in den Dortmunder Fankreisen, weil überall, wo wir hingekommen sind, war es halt wirklich so, hä, seid ihr nicht die, die mit dem Rad hier hingefahren sind? Und das war halt total cool und ja, auch wieder so diese Entscheidung, das offen und transparent zu zeigen, dass man halt eben nicht diese 600 Kilometer mit dem Rad gefahren ist, sondern halt zwischendurch mal den Zug genommen hat oder die Fähre und alles andere, fand ich halt auch einfach, ich habe gedacht, ey, lass uns hier nicht irgendwie tun, wir sind die Krassen, die jetzt mit dem Bike rübergefahren sind, wenn wir das nicht gemacht haben. Lass uns einfach offen und klar sagen, wir wollen hier einen Urlaubstrip machen und Spaß haben, darum ging es uns und nicht um eine sportliche Challenge. Ja, und das hat halt auch gut geklappt und ich muss auch sagen, ich habe es auch total gefühlt, es war wirklich so, da wo ich dich ja auch mal mit aufziehe, ey Tanja, du bist jetzt kein Profi mehr, mach jetzt hier nicht auf Profi, das einfach mal so wirklich fünfe gerade sein zu lassen und zu sagen, ey, ich bin vor fünf oder vor drei Tagen habe ich meine Karriere aufgehört, ich muss jetzt nicht auf Ach und Krach 600 Kilometer am Stück fahren, wenn ich jetzt Bock habe im Zug zu steigen, dann mache ich das einfach. Das hat sich viel richtiger angefühlt in dem Moment, weil es wie gesagt darum ging, Spaß zu haben und nicht darum, sich sportlich komplett aus dem Leben zu holen.
Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Bicycle, der führende Marktplatz für gebrauchte Bikes. Bei Bicycle gibt's das, was der Fahrrad-Community schon lange fehlt. Einen smoothen, sicheren und unkomplizierten Weg, gebrauchte und refurbished Räder zu kaufen und zu verkaufen. Und das Angebot kann sich wirklich sehen lassen. Unter den mehr als 20.000 Rennrädern, Gravel, Mountain und Triathlon-Bikes auf bicycle.com steckt auf jeden Fall auch das richtige Bike für dich. Das bekommst du mit garantierten KäuferInnenschutz, abgesicherten Zahlungsprozessen und erstklassigen Services. Denn ob durch Carbon-Checks oder vollumfängliche Refurbishments, Bicycle gibt jedem Bike ein zweites Leben, weil sie daran glauben, dass ein jedes Bike das verdient hat. Und weil sie daran glauben, dass du an dein Traumrad kommen kannst, ohne dafür ein Vermögen auszugeben und ohne dabei auf die Performance verzichten zu müssen, die du dir wünschst. Und was, wenn du dein Fahrrad verkaufen möchtest? Dann kümmert sich Bicycle um einen reibungslosen Versand, schickt dir alles nötige Verpackungsmaterial kostenlos zu und organisiert eine Abholung, wann auch immer es dir passt. Für kurze Zeit kannst du jetzt 100 Euro bei deinem nächsten Fahrradkauf sparen. Ganz einfach mit dem Code PLANZ. Gib gebraucht eine Chance und finde dein nächstes Traumbike auf bicycle.com. Den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Dann lass uns doch von Leuten, die an einem Tag keine 600 Kilometer fahren, zu Leuten kommen, die an einem Tag 600 Kilometer fahren und damit auch noch ein Rennen gewinnen. Also ich glaube, ganz 600 Kilometer waren es nicht, 570 oder sowas, Unbound XL. Und wir hatten sozusagen einen deutschen Doppelerfolg mit Sepp Breuer, der das Männerrennen gewinnt, und Svenja Betz, die das Frauenrennen gewinnt. Und beide, ja, meine ich zu wissen, in Rekordzeit.
Krass, Glückwunsch. Aber ich habe Sepp Breuer beim Red Bull Aussatteln geschlagen, das heißt, eigentlich hätte ich das auch gewonnen.
Ja, genau.
So ist meine Denkweise.
Weil die Ultracyclists sind für ihre Spritzigkeit bekannt.
Ah, nee, aber ernsthaft, ich habe nicht viel vom Radsport mitbekommen, aber Unbound hat Wellen geschlagen, das habe ich mitbekommen. Und jetzt auch mal ganz offiziell auch, also Sebastian Breuer XL, das ist wirklich auf eine ganz positive Art und Weise geisteskrank, aber herzlichen Glückwunsch dafür, also wirklich mein Respekt und auch ja, an Frau Klöser, dass sie das Frauenrennen
gewinnt. Ja, dazu kommen wir jetzt gleich, wir sind jetzt gerade noch bei Svenja, die das XL-Rennen gewinnt. Ja,
Svenja auch, genau. Svenja Betz natürlich auch.
Und vor allem unter 24 Stunden, wohlgemerkt. Ich habe es ja auch damit aufgezogen, dass er nicht mal einen ganzen Tag gefahren ist, ja, lächerlich. Und genau, Rosa gewinnt auch auf dem Rose-Fahrrad das Rennen, das Frauenrennen, das wirklich krass war, einfach deshalb, weil ich glaube, die meisten Unbound-Rennen waren eigentlich immer relativ in Anführungsstrichen langweilig. Also, dass halt am Ende jemand eigentlich solo ins Ziel gefahren ist. Aber diesmal waren wirklich über die ersten 5-6 Stunden waren über 30 Frauen zusammen. Dann wurde die Gruppe immer kleiner, sei es über Platten, irgendwelche Mechanicals. Und am Ende waren noch 9 Frauen übrig. Und es gab einfach ein Sprintfinale nach 10 Stunden 30 oder 10 Stunden 26 oder sowas, das Rosa dann für sich entschieden hat. Und ich glaube, es war auch das schnellste Unbound ever bei den Frauen und bei den Männern. Bei den Männern gewinnt Lachlan Morton, auch in einem Sprint, aber aus einer Zweiergruppe.
Von Chad Hager.
Genau. Also es war auf jeden Fall ein cooler Tag. Ich lag ja auf dem Sofa und konnte den ganzen Tag live tickern und irgendwelches Dot-Watching betreiben. Über die Unbound-Kanäle gab es auch immer so ein bisschen zumindest Einsicht in die Rennen und wer gerade vorne ist und wie es steht. Und ich glaube, es kommt jetzt auch so ein kleiner Film raus mit Stories von den Fahrern und Stories vom Rennen in besserer Qualität als Insta-Story-Qualität.
Ja, mega. Also es ist schon krass, wie es irgendwie das Unbound geschafft hat, so die Königin der Gravel-Rennen zu werden. Und
vor allem ganz ohne auch, Preisgeld, ne?
Ja, aber auch einfach so, also auch krass, wie die Deutschen wieder abgeräumt haben. Ja. Also im Gravel-Sport sind die Deutschen schon echt richtig gut, ne? Kann man nicht anders sagen.
Ja, voll. Also Caroline Schiff auch bis zum Ende in der Gruppe und wird Sechste. Ich meine, dass sie jetzt keine ja, durch und durch Sprinterin ist, ist klar, trotzdem auch stark gefahren. Aber ja, es ist halt verrückt eigentlich, dass dieses Rennen, das ja auch wirklich so am Arsch der Heide ist. Also um da hinzukommen nach Emporia, ist ja glaube ich egal, wo man hinfliegt, ist man noch Stunden und hunderte von Kilometern mit dem Auto unterwegs. Also das muss man echt wollen. Und dann hat dieses Rennen ja nicht mal in Anführungsstrichen irgendwie ein hohes Preisgeld, sondern es ist halt wirklich nur diese reine Prestige. Also es
ist
so ein bisschen wie der Ironman Hawaii des Gravel-Sports, habe ich das Gefühl.
Ja, aber es ist dann halt auch wieder ein Invest in die Zukunft, ne? Also wenn du, also ich würde es erstmal eh immer als eine Erfahrung sehen, egal wie es sportlich läuft, da hinzufahren und gerade so Trips, wo du sagst, guck mal, das ist mitten im Nirgendwo, aber ist irgendwie auf Kansas-Straßen, krasses Gravel-Rennen. Es hat ja irgendeinen Grund, muss es ja haben, warum es so beliebt und so groß ist. Und dann einfach schon diese Reise auf sich zu nehmen und diese Erfahrung zu machen, das ist ja schon mal sehr, sehr viel wert. Und man muss ja auch ehrlich sagen, wahrscheinlich die meisten, die daran teilnehmen, okay, es gibt nicht viel Preisgeld, aber die Reise wird ja trotzdem von den Partnern oder Sponsoren wahrscheinlich finanziert. Und dann fährst du dieses Rennen, Riesenerfahrung, und wenn du dann auch noch gut abschneidest, dann ist es ja ein Rieseninvest in die Zukunft, weil das ist halt dann so ein Erfolg. Egal, ob du jetzt gewinnst oder auf dem Podium stehst oder vorne mitfährst, das ist ja dann der Ritterschlag in der Gravel-Szene, dass du da ein guter Profi bist und du da vorne mitfährst. Und das ist ja dann die Referenz, die dir wieder in Zukunft helfen wird bei anderen Partnern und so. Von daher würde ich das immer als Erfahrung und auch als Invest in die Zukunft sehen. Und ja, es ist einfach auch total krass zu sehen. Also, guck mal, Matej Mohoric ist ja gefahren, zwar nicht ins Ziel gekommen, glaube ich, durch technische Defekte,
ja,
aber auch ein Greg van Avermaet, wie viele Leute einfach mittlerweile in dieser Gravel-Szene noch unterwegs sind und da ja eigentlich professionell weiterfahren. Also, alle, die da mitfahren und vorne mitfahren, muss man ja auch ehrlich sein, das sind ja trotzdem noch Profis. Also, das ist ja komplett Profi-Lifestyle, wenn du da vorne mitfahren willst. Deswegen, ich freue mich auf mein erstes Gravel-Rennen, Finnland Gravel in... Am 15. Juni ist das, also in 10 Tagen ungefähr, 9 Tagen. Und ich bin das letzte Mal in London Rad gefahren. Und ich werde auch davor kein Rad mehr fahren können, weil ich einfach urlaubstechnisch so eingebunden bin. Das heißt, ich fahre mein erstes Gravel-Rennen nach 2 Wochen off the bike.
Gut getapert.
Das ist die sogenannte Superkompensation, die ich da mache.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also es sah wieder nach sehr viel Spaß aus, was man da beim Unbound gesehen hat. Und ja, ich glaube, es gehört natürlich auch immer so ein bisschen Glück dazu, wie bei allem, aber wie wir an deinem Wembley-Trip gesehen haben, Glück hast anscheinend ganz gut. Und vielleicht hast ja all deine Platten schon im Training abgearbeitet und bist deshalb beim Gravelfahren immer plattenfrei. Obwohl Rosa ja auch trotz Sturz und Platten und einem, glaube ich, einstündigen Solo trotzdem den Sieg geholt hat. Das heißt, auf jeden Fall ein sehr eindrücklicher Sieg von dieser Dame und ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch viel von ihr sehen.
Ja, riesen Glückwunsch an der Stelle. Also wirklich an alle drei Deutschen, die da gewonnen haben, Sebastian Breuer, Svenja Betz und Rosa Klöser, nochmal wirklich Glückwunsch. Darauf könnt ihr stolz sein. Das kann euch niemals mehr jemand nehmen, dass ihr mal das Anbauen gewonnen habt.
Voll.
Richtig geil. Und ich will gar nicht so viel über mich reden, aber ich wollte dich, das war tatsächlich ein Thema für mich wegen Finnland Gravel, weil ich habe mich da jetzt halt angemeldet. Ich fahre mein erstes Gravel-Rennen und ich wollte dich fragen, was das in mir dann irgendwie doch ist. Ich saß bei dieser Anmeldung und da gibt es halt die Möglichkeit, zwischen drei Distanzen auszuwählen. Und ich wusste ja schon in dem Moment, dass ich 2 Wochen kein Rad gefahren bin. Und dann gab es sozusagen einmal die, ich glaube, es sind 178 Kilometer pro Version, dann einmal die normale 178 Kilometer Version, dann 110 oder so und eine kleine, die irgendwie so 50 oder 60 Kilometer ist. Und realistisch gesehen habe ich mir die ganze Zeit davor gesagt, naja, ich bin ja kein Gravel-Pro, ich will da auch erstmal reinschnuppern, ganz entspannt. Ich will die mittlere Distanz buchen. Ich habe auch gehört, Valtteri Bottas fährt die auch. Die 110er. Und dann war ich vor dieser Webseite und habe das gebucht. Und okay, für mich war klar, die 178 Pro mache ich nicht, weil ich bin halt kein Pro. Aber ich bin dann doch irgendwie bei den 178 Normalstrecke gelandet und habe mich dafür angemeldet und nicht für die 110er. Und in dem Moment habe ich so gedacht, ja, ich bin ja ein halber Profi bin ich ja schon und fit bin ich ja auch, das schaffe ich schon. Und jetzt sind halt so ein paar Tage vergangen, wo ich kein Rad gefahren bin. Und jetzt gerade bin ich so, boah, du dumme Sau, warum hast du dich denn für die lange Strecke angemeldet? Das ist so dumm. Deswegen wäre ich jetzt, irgendwie versuche ich zu deichseln, wenn ich da vor Ort bin, ob ich nicht doch die 110er fahren kann.
Ja, andererseits muss man ja auch sagen, dass für dich, also du musst ja so ein bisschen ins Verhältnis setzen, zu deinen Lebenskilometern, zu deinen Jahreskilometern, die du die letzten Jahre gefahren bist, zu deinen normalen Rennstrecken. Wenn man das ins Verhältnis setzt, dann sind ja die 178 für dich, so wie für viele andere, die also hobbymäßig beziehungsweise neben der Arbeit Fahrrad fahren, die 110.
Ja, ich schau mal.
Weil die meisten, also ich würde sagen, die meisten, die kurze Strecke gefahren sind, haben wahrscheinlich keine 10.000 bis jetzt, sondern haben das als Jahreskilometer. Und wenn du es dann ins Verhältnis setzt, dann sind ja 68 Kilometer mehr noch unverhältnismäßig.
Ja, es geht aber nur darum, dass ich halt 2 Wochen davor gar nicht fahre. Das ist halt schon, es sind nicht ganz 2 Wochen, aber so 10, 11 Tage.
Du bist perfekt ausgeruht.
Das stimmt eigentlich.
Du hast alle Ressourcen, die man braucht.
Das Ding ist, ich fahre da halt schon wieder hin wie so ein Friseur, ne? Ich habe mir bei meinem, das habe ich vergessen bei meiner Road to Wembley. Ich habe irgendwie nicht gemerkt, dass, ich weiß nicht, ob es eine Tasche war oder ein Reifen, der hat die ganze Zeit an dem Kabel von dem Umwerfer geschliffen und irgendwann ging meine Schaltung nicht mehr, weil ich dieses Kabel durchgeschmort hatte. Das heißt, ich konnte dann irgendwann auch nur noch mit einem Gang die ganze Zeit fahren. Das war exakt 1 Minute, nachdem ich einen Platten hatte.
Aber
also sozusagen also Schaltung kaputt und Platten kamen im selben Moment in London.
Aber beim Umwerfer oder hinten an der Schaltung oder...
Nee, beim Umwerfer.
Also konnte ich vorne einfach fahren, aber hinten die Gänge trotzdem durchschalten.
Nee, die ging gar nicht mehr. Ich glaube, wenn du ein Kabel durchschmorst, war einfach okay. So, jetzt geht nichts mehr. Naja, dann habe ich das aber so geregelt bekommen, dass dieses Kabel jetzt schon mittlerweile, obwohl ich ewig nicht zu Hause bin, ist dieses Kabel mittlerweile schon gewechselt. Vielen Dank an meinen Papa an dieser Stelle. Und mein Gravelrad ist wieder einsatzbereit. Jetzt habe ich mir aber die Reifen angeguckt und habe mir schon so gedacht, oh, das sind aber nicht, ich bin einfach viel auf diesem Rad gefahren und die Bereifung könnte nochmal aufgefrischt werden. Das heißt, ich werde safe an dem 14., wenn ich anreise. Das ist auch so ein Punkt. Das Rennen ist am 15. Juni. Und mit allen, denen ich gesprochen habe, die reisen halt so am 11. oder 12. an. Ich komme halt am 14. nachmittags an und fahre dann am 15. dieses Rennen. Und dann muss ich halt unbedingt nochmal nach Schwalbe und nach Patrick Liechern, die auch vor Ort sind, und mir nochmal neue Reifen draufziehen lassen. Das hätte man ja aber wohl hinbekommen. Schon mal an dieser Stelle. Ich melde mich schon mal über den Podcast an, Leute. Ich komme irgendwie vorbei an dem Freitag vor dem Rennen. Und danach bleibe ich dann ein paar Tage im Urlaub da, noch in Finnland. 4-5 Tage, um mal runterzukommen, um mal mir ganz in Ruhe Gedanken zu machen über die Gravel-Karriere, wie so das erste Rennen war.
Ja, ich glaube, Patrick kümmert sich auf jeden Fall um dich. Du könntest natürlich auch die Reifen, jetzt wo du kein Profi mehr bist, selber machen.
Ja, aber ich bin nicht mehr zu Hause bis zu dem Punkt, wo ich losfliege.
Ja, ja, aber du kannst ja, also du musst ja einfach nur zwei Mäntel mitnehmen und Dichtmilch und dann machst du vor Ort.
Ja, du, das habe ich sogar noch. Ja, das, ja, aber ich lasse es lieber am Profi machen. Weißt du, das Ding ist, wenn ich was am Rad mache,
dann traue ich mir selber nicht.
Nee, ich traue mir leider selber nicht. Wenn ich was am Rad mache, ich habe immer noch, da bin ich noch kein erwachsener Mensch. Da bin ich ja so, nee, das muss ein Erwachsener machen. Das ist so mein Gefühl, wenn ich was am Rad mache.
Ja, okay.
Ich traue der Sache nicht, wenn ich was am Rad mache. Das soll lieber ein Profi machen, die Reifen da draufziehen, wenn ich ein Rennen fahre.
Also ich kann dir auf jeden Fall nicht sagen, was es an dir ist, dass du dich für die lange Strecke gemeldet hast, aber ich finde es vollkommen in Ordnung. Und du kannst es ja dann auch langsamer angehen lassen, vielleicht.
Ich werde auf jeden Fall mit Handy in der Trikottasche fahren. Ich nehme euch auf jeden Fall mit bei der Journey.
Ja, ich bin gespannt und freue mich auf alles, was du postest. Aber dann lass uns mal kurz.
Ich freue mich drauf.
Dann lass uns mal kurz zum aktuellen Geschehen kommen. Nämlich erst vor knapp einer Stunde, glaube ich, ist die 5. Etappe der Dauphiné gecancelt worden wegen einem schweren Sturz 20 Kilometer vor Schluss.
Oh,
also,
das hab ich gar nicht mitbekommen.
Ich habe es gerade eben auch erst gesehen, als ich ins Pro Cycling Stats reingerutscht bin. Also es heißt neutralized due to a massive crash. Und aber auf der Hauptseite steht dann Race cancelled. Deshalb weiß ich es auch nicht so ganz. Und ich weiß nicht, was NR bedeutet bei Pro Cycling Stats. Weißt du das?
NR? Ja. Neutralized.
Heißt einfach neutralized. Okay.
Ja.
Okay. Weil jetzt stehen zumindest irgendwie Namen drin, aber davor halt NR. Das heißt, die werden es wahrscheinlich ins Ziel geschafft haben.
Ja, neutralized, alle ins Ziel. Ja, aber nimm mich doch mal mit, bitte, bei der Kriterien de Dauphiné. Was ist denn Etappe 5? Ich habe exakt noch keine einzige Etappe geschaut. Ich muss das alles nachholen. Ich habe jetzt zum Glück mal 200 Tage Zeit. Zum Glück habe ich die Discovery Plus App, da kann ich nochmal alles nachschauen. Weil, ja, ich will ja auf jeden Fall im Radsportgeschehen drin bleiben und es fühlt sich auf jeden Fall komisch an, so gar nichts mitzubekommen. Wenn ich da mal irgendwie auf Cycling News bin oder Radsportnews.com, bin ich immer komplett überrumpelt, was alles gerade so passiert ist. Ja, Kriterium de Dauphiné auf jeden Fall und Todeswiss geht ja jetzt auch los. So, das heißt, so die beiden letzten Generalproben vor der Tour de France.
Ja, und man fühlt auch immer durch das Dauphiné-Trikot, hat man schon immer so Tour-Vorfreude, weil es einfach, man sieht das gelbe Trikot und wird schon so richtig wuschig. Was mich auf jeden Fall gefreut hat, dass dein ehemaliger Teamkollege sein erstes Profirennen richtig gewonnen hat.
Ja, das war stark.
Er hat, und es sah kurz so
mehr
aus,
als verdient.
Es sah kurz so aus im Finale, als Romain Grégoire vorbeigegangen ist, als wäre, würde er wieder Zweiter werden. Aber dann hat er, glaube ich, all seine Verzweiflung über die vielen zweiten Plätze beim Giro zusammengenommen und ist nochmal vorbeigesprintet. Hat mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefreut. Deshalb grundsätzlich bisher muss ich sagen, bis auf Etappe 4 mit Remco, der ja nicht mein bester Freund ist, aber auch wirklich, würde ich sagen, mit dem Alter immer sympathischer wird, durch und durch sympathische Sieger mit Mats Pedersen, Magnus Kort und Derek G. Auf jeden Fall sehr sympathische Leute, die bisher oft ganz oben auf dem Treppchen standen bei der Dauphiné.
Ja, also einfach krass spannende Zeiten, wenn man überlegt, Dauphiné ist gerade im vollen Gange. Tour de Suisse geht jetzt auch los. Wie gesagt, die Generalprobe für all das, was kommt. Ich habe nur mitbekommen, dass ja, Vingegaard mit Laporte und Van Aert auch noch im Höhentrainingslager ist, sich auf die Tour vorbereitet. Und Pogacar gerade einen Giro gewonnen. Evenepoel und Roglic gerade bei der Dauphiné im Einsatz. So, es sind halt einfach die letzten Wochen, bevor die große Schleife losgeht, die Tour de France, und da halt sich alle treffen und das Rennen stattfindet, wo alle drauf gucken. Von daher, ich verspreche euch auf jeden Fall, beim nächsten Mal bin ich ein bisschen besser informiert, wieder in der Materie drin. Aber spannende Zeiten. Derek G gewinnt ein Rennen, ansonsten, krass, dass heute die Etappe neutralisiert wurde. Ich habe mir gerade so mit einem Auge ein bisschen den Bericht durchgelesen. Crazy.
Ja, also der Sturz, hier an alle Gestürzten schon mal gute Besserung. Ich hoffe, dass niemand so richtig zu Schaden gekommen ist, aber der Sturz sah schon eher spektakulär aus. Natürlich auch mit ein paar Leuten, die im Graben gelandet sind, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, dass es manchmal nicht gut ausgehen kann. Und da sind wir auch direkt beim nächsten Rennen, das heute zu Ende gegangen ist, nämlich der Tour of Britain Women. Ja, nicht mein Lieblingsrennen wegen schlechter Erfahrung. Aber Kopecky meldet sich wieder und fährt direkt einen erneuten Sieg für SD-Works ein. Bei den Frauen ist tatsächlich, würde ich sagen, deutlich weniger los als bei den Männern.
Ich wollte gerade sagen. War halt jetzt war Vuelta und Burgos.
Genau, dann sind halt so kleinere
Eintage. Britain ist jetzt das nächste.
Genau, so kleinere Eintagesrennen. Waren jetzt hier Dwarsdorf von Westhöck oder wie es heißt, das Katrin Schweinberger gewinnt. Auf jeden Fall aus deutscher Sicht, beziehungsweise auch aus Rose-Sicht, hat Max Solar die erste Top 10 geholt mit Nele bei einem Rennen in Frankreich, dem sogenannten Alp Grésy-Vaudan Classic, ein 1.1-Rennen.
Wer kennt's nicht?
Da ist sie 10. geworden, also auf jeden Fall trotzdem starke Performance in einem trotzdem gut besetzten Feld. Zum Beispiel vor einer Cécile Utrop-Ludwig. Also da auf jeden Fall auch,
okay, das ist stark.
Glückwunsch, ja.
Ja, eine Sache, die mir auf jeden Fall ganz, ganz, die ich mir ganz oben markiert habe für diese Folge, ist, dass es mich sehr gefreut hat, Lennart Kemner wieder auf dem Rad zu sehen, nach seinem schweren Unfall in Teneriffa. Der ist wohl im Red Bull Leistungszentrum und bereitet sich gerade vor, wieder komplett fit zu werden, und hat, glaube ich, gestern oder heute ein sehr ungewohntes Bild, mal ein Reel von Lennart Kemner zu sehen. Das hat mich aber umso mehr gefreut, ihn wieder auf dem Rad zu sehen. Ich bin ein großer Fan und hoffe, den Jungen schnellstmöglich wieder bei den Rennen zu sehen, weil, ja, ich glaube, das ist der beste Deutsche, den wir haben. Es wäre schön, wenn der wieder komplett fit wird, und gar keinen Druck natürlich, nimm dir alle Zeit der Welt, die du brauchst, um zurückzukommen. Aber wir wollen nicht Rennen fahren sehen, Junge.
Definitiv, aber jetzt erstmal langsam machen, fit werden, Radfahren wieder genießen und manchmal ja auch so ein bisschen die Hürden im Kopf wegkriegen nach einem schweren Unfall. Das muss man ja dann auch manchmal erstmal hinkriegen, bis es wieder so richtig rund läuft. Ja. Ansonsten habe ich auch tatsächlich eigentlich so einen kleinen Tipp für alle, die ein Motivationsproblem haben. Ich habe gerade kein wirkliches Motivationsproblem. Ich habe gerade das Problem, dass ich keinen Sport machen darf und werde auch etwas ungehalten diesbezüglich. Also nicht ungehalten, aber ich merke schon, dass das einfach fehlt. Nach jetzt fast 2 Wochen ohne Sport fühle ich mich schon sehr komisch. Also ich habe, glaube ich, selbst das letzte Mal mit der Wirbelsäulenverletzung, aber ansonsten habe ich nie so lange keinen Sport gemacht, nicht mal in der Saisonpause und auch nicht beim kaputten Knie. Das ist schon echt eine Herausforderung, aber ich konsumiere sehr viel Sport deshalb und habe mir deshalb auch die Episoden von Jonas Deichmann angeschaut, der ja gerade 120 Ironmans am Stück macht. Und ich dachte erst, ich sehe dich nämlich jetzt auch lachen, und ich dachte halt auch so, mein erster Eindruck war so ein bisschen so, ja, ob das jetzt sein muss. Also ich habe mich mit einem von unseren Chirurgen bei der Arbeit, der hat mich dann auch auf den angesprochen, und hatte dann gemeint, so, ja, aber was macht der da jetzt und muss man sowas machen? Und das gleiche Gefühl hatte ich diesbezüglich auch so ein bisschen. Und habe mir jetzt, oder habe ich das letzten Dienstag schon erzählt? Ich glaube nicht, gell?
Nee.
Und habe mir jetzt diese Episoden von den letzten Wochen, wo immer so ein bisschen die Woche zusammengefasst wird, angeschaut und dann aber gesehen, also zum einen die Gegend rund um Rot. Ich habe ja auch mal in Rot die Staffel mitgemacht und mit so ein paar roter Legenden. Diese Gegend ist einfach so sportpositiv, dass es kaum auszuhalten ist. Und einfach zu sehen, wie viele Leute der motiviert, selbst bei jetzt aktuell ja wirklich grausigem Wetter in Bayern, also vom Hochwasser ganz zu schweigen, der ist ja jetzt gerade wirklich bei Regen und Unwetter unterwegs. Und
ja, das ist auch echt bitter zu der Jahreszeit.
Ey. Total, aber zu sehen, wie viele Leute der trotzdem auf die Straße bringt, die einfach mitlaufen für den kompletten für die komplette Distanz oder für den Marathon oder für einen Teil des Marathons, wie viele Leute da jeden Tag am Ziel stehen und auf ihn warten. Das, was der da, glaube ich, so in dieser ganzen Community rund um Rot macht und auch mit den örtlichen Vereinen, das ist wirklich cool. Und ich habe nicht gedacht, dass das so einen krassen Impact hat. Aber ich finde, man merkt es wirklich beim Gucken, dass das für ganz viele Leute extrem viel Motivation bedeutet. Und das ist auch so ein kleiner Junge, der irgendwie jeden Tag mitläuft. Und der sagt auch, immer wenn er sich denkt, jetzt tut es mir weh, denkt er sich, dem muss es viel mehr wehtun, weil er ist ja schon viel länger unterwegs. Also es ist wirklich für alle, die Motivation brauchen, vielleicht beim Rollefahren, weil es immer noch regnet. Schaut euch das an. Das macht auf jeden Fall richtig, richtig Lust aufs Bewegen und richtig Lust drauf, was zu machen.
Für mich deutsche Forrest Gump.
Ja.
Jonas Deichmann ist für mich deutsche Forrest Gump.
Ja, definitiv.
Nee, bei allem Schmunzeln und hier und da vor der sportlichen Leistung als Sportler Riesenrespekt. Und es zeigt halt auch, also wie du sagst, ne, wenn man selber Motivationsprobleme hat und dann hat man den Kerl da, sieht man den Kerl, der da jeden Tag einen Triathlon abreißt. Das motiviert halt, ne, dann auch mal Sport zu machen. Deswegen da großen, großen Respekt. Und kann man eigentlich Richtung Tour de France, da gibt es ja bei dir eigentlich auch, kann man schon was anteasern? Da gibt es ja bei dir eigentlich ein bisschen News, oder ist das noch nicht offiziell?
Nee, lass mal noch.
Okay, lass mal noch mal. Ansonsten sehen wir uns dann am Dreiländerpunkt das nächste Mal, meine liebe Tanja.
Ja, stimmt. Darf man das schon anteasern? Das ist ja schon angeteasert, ja, jetzt eigentlich.
Nö, das ist gar nichts angeteasert. Wir sehen uns das nächste Mal nächste Woche am Dreiländerpunkt. Und warum, wieso, weshalb, können wir dann bestimmt das nächste Mal im Podcast besprechen. Nur so viel sei gesagt, dieses Mal wird, glaube ich, die Netflix-Doku, die zweite Staffel kommt, ja, auf jeden Fall Thema werden. Und vielleicht haben wir dieses Mal sogar ein paar Inside-News für euch.
Und
nicht nur schauen, letztes Jahr haben wir es ja nur geschaut und unsere Meinung gegeben. Dieses Mal können wir noch tiefer rein da und können vielleicht da ein bisschen im Podcast erzählen.
Und für mich ist gerade der passende Pulli dafür angekommen. Ich werde ihn dir gleich präsentieren.
Ich freue mich sehr. Ich finde, du hast auch zu der Situation, dass du gerade keinen Sport machen kannst, das passende T-Shirt an, Eat, Sleep, Cycle. Also du machst eigentlich alles außer das Fahrradfahren, das ist eigentlich gut.
Ja, total. Ja, Essen und Schlafen tue ich viel, Radfahren leider nicht. Aber ich habe mein neues Fahrrad bekommen. Ich habe jetzt auch das Unbound gewinnende Backroad Fast Forward bekommen. Und es steht im Wohnzimmer und ich gucke es die ganze Zeit an. Und ich weiß nicht, einerseits freue ich mich natürlich ultra drauf, dass ich es dann mal
schönes
bald
Rad.
Fahren darf.
Ein sehr schönes
Total
Rad.
Schönes Rad. Aber es ist auch ein bisschen schmerzhaft, immer da drauf zu gucken und leider nicht drauf zu fahren. Aber es macht absolut Sinn. Meine Frauenärztin hat mir am Montag bei der Nachkontrolle auch nochmal ins Gewissen geredet und meinte so, ja, früher ist man nach der Konisation 5 Tage stationär geblieben und hat irgendwie am ersten Tag 2x5 Minuten Bewegungszeit bekommen. Und hat gesagt, es ist wirklich wichtig, dass man da ein bisschen Ruhe walten lässt, damit es gut verheilt. Deshalb halte ich mich daran. Nichtsdestotrotz wollte ich aber noch sagen, dass...
Ich sage ja immer, lass die Gebärmutter in Ruhe. Lass sie in Ruhe. So, lass sie in Ruhe, ganz in Ruhe. Die muss zur Ruhe kommen, weißt du?
So nehme ich. Das ist auch...
Ich finde, so können wir die Folge auch nennen.
ja. Oder ich habe auch schon überlegt, ob wir die Folge einfach nennen... warte, ich muss mir meine Notiz dazu aufmachen. Wir sind des Glückes unser eigener Schmied. Fände ich auch ein guter Titel. Und ich habe, das hatte ich mir nämlich letzte Woche aufgeschrieben, vernommen, dass es 2025 ein Mailand Sanremo für Frauen geben soll. Also das ist, glaube ich, der Giro-Veranstalter dabei ist, das Rennen
nice.
Zu planen für Frauen. Dass es nur noch organisiert werden muss, dass Binder, das normalerweise zeitgleich bei den Frauen veranstaltet wird, verschoben wird. Aber ich hoffe mal, dass es nicht daran liegen soll. Und es wäre auf jeden Fall sehr cool, wenn es dieses Monument auf dem Frauenkalender auch geben würde.
Ja, auch an der Zeit einfach. Also
definitiv.
Zeit danach zu ziehen. So, Tanja, ich würde jetzt gerne... Obwohl, eigentlich wollte ich ja auch noch meine Kilometer, das hatte ich auch angekündigt, meine Kilometer, die ich ausgearbeitet habe. Auf der anderen Seite würde ich dazu auch gerne ein cooles Reel machen, wo ich das aufarbeite ordentlich.
Ja, dann mach das doch so.
Ja, oder wir machen den Podcast das nächste Mal. Ich würde jetzt auf jeden Fall gerne zum Strand oder in der Tapasbar, was man halt so in Barcelona jetzt macht, die 1,5 Tage, die ich hier bin. Ein guter Freund von mir hat 30. Geburtstag, deswegen habe ich das auch noch in meinen Terminkalender reingequetscht, da dabei zu sein. Ich freue mich jetzt hier auf ein bisschen Kurzurlaub und habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Es ist unglaublich viel los bei mir gerade. Ich komme wirklich selber gar nicht so richtig hinterher. Hab mir auch noch, das darf ich auch noch nicht richtig erzählen, ich kann nur sagen, ich habe mir ein Trauma erfüllt.
Sagt er im nächsten Satz nach.
Ich habe mir in Hamburg ein Trauma erfüllt.
Ja, warte, du sagst, ich mache jetzt hier Kurzurlaub und dann im nächsten Satz sagt, bei mir ist so viel los, ich komme überhaupt nicht zur Ruhe.
Ja, ich bin halt, mit dem Körper bin ich in Kurzurlaub, aber mit den Händen, mit den Augen, mit dem Kopf bin ich nur am E-Mails und telefonieren und dies und das und ich habe mir aber Laufschuhe eingepackt, weil wenn ich wenigstens kein Fahrrad fahren kann, wenigstens habe ich mir, vielleicht will ich laufen gehen oder, aber nur ganz entspannt, um reinzukommen, oder ein bisschen ins Gym. Also so ein bisschen Sport muss ich auch machen, sonst werde ich verrückt. Und gibt viel, viel bei mir bald zu erzählen, zum Anteasern, aber jetzt noch nicht.
Okay, ich wollte nämlich gerade fragen, weil du hast schon mit Hamburg gestartet, aber das sitzen wir noch aus.
Ja.
Guck mal, jetzt haben wir.
Das setzen wir aus.
Jetzt haben wir dreifach angeteasert, oder?
Ja.
Dreiländereck angeteasert, Hamburg angeteasert.
Du kannst ja sagen, du gibst dein Comeback zur Tour de France. Du wirst wieder ins Feld einsteigen. Du hast gesagt, du greifst den Tour de France Femme-Titel nochmal an.
Ich habe gesagt, erstmal.
Du gehst nochmal rein.
Erstmal,
gelbe Trikot geht nur über Tanja Ehrer dieses Jahr.
Erstmal, wie mein Vorbild Rick Zabel, 3 Wochen kein Sport.
Eine super Kompensation.
Super Kompensation und dann zur Tour.
Ah, das ist das Motto. Also Leute, so könnten wir es auch nennen. Super Kompensation. So können wir die Folge nennen. Leute, denkt an die Super Kompensation. Das ist ganz, ganz wichtig. Beste Grüße.
Liebe Grüße. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Tschüssing.